Sprüche 18,20 steht, von der Frucht des Mundes. Von der Frucht des Mundes wird der Körper satt, vom Erfolg der Lippen kann man leben. In Sprüche 18,21 heißt es dann weiter, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Lass uns das nochmal lesen. Das ist so eine klare Aussage. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Hey, ihr dürft euch setzen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit dem Herrn. Schön, dass ihr da seid. Dominik hat es ja vorhin schon angekündigt, unser Thema heute, Glaube vs. Unglaube, ne, sagtest du? Glaube versus. Also, ich möchte das noch ein bisschen hochziehen. Vielleicht fühlst du dich herausgefordert, getriggert, tut mir leid. Aber ich finde, manchmal muss man über Dinge nachdenken, auch wenn man nicht immer einverstanden ist mit allem, was man hört oder im ersten Moment sagt, Und zwar geht es heute um Vollmacht vs. Ohnmacht. Vollmacht oder Ohnmacht. Schau, manchmal sprechen wir Gedanken aus, wir beten, singen, tun. Was steht da? Ja. Manchmal sprechen wir Dinge, Worte aus und denken dann und sprechen, ohne darüber nachzudenken. Das ist so eine Routine, nicht wahr? Das ist genauso, wenn du dich ins Auto setzt und du machst alles routiniert. Du setzt dich rein, ne, Schlüssel rein, Gurt ansetzen, losfahren. Auf die Straße raus, Vollgas, keine Angst, das machst du einfach. Du weißt, wie es funktioniert, oder? Easy. Das ist eine Routine, machen wir einfach. Und wir bedenken nicht, dass Folgendes aber trotzdem passieren kann. Wenn man während des Autofahrens ein bisschen nicht aufpasst, kann ja Folgendes passieren. Unaufmerksamkeit führt zu, bei plötzlichem Bremsen, zu einem Auffahrunfall, oder? Die Folge kann sein, bam. Oder kein Blick über die Schulter, Radfahrer überfahren. Kann in der Routine schnell passieren. Oder bei 110 km/h auf der Autobahn auf die linke Spur rüberziehen, ne? Gedankenlos, so routiniert, zack. Was passiert? Vollsperrung auf der Autobahn. Passiert sehr schnell. Oder du übersiehst ein Stauende. Was dann? Unfall mit Todesfolge, Massenkarambolage. Und trotzdem fahren wir Auto selbstbewusst, selbstredend, leidenschaftlich mit viel Spaß, oder? Das machen wir einfach. Und so ist es manchmal mit Worten auch. Worte transportieren eine Botschaft. Häufig sprechen wir sie aus und denken, wow, die klingen echt gut. Ja, ich glaube auch ein bisschen christlich, sind ja christliche Worte. Und es transportiert eine Botschaft und wir tun es einfach, glauben echt gut unterwegs zu sein. Und merken gar nicht, wie das so daneben führt. Schauen wir uns heute ein bisschen an. Das sind so manchmal Gewohnheiten, dieses schwer, sie loszuwerden. Ja, wir haben sie uns antrainiert, es ist uns beigebracht worden und das klingt gut, es klingt heilig, es ist schön und wir machen es einfach. Genau, und wie komme ich dazu, darüber zu reden? Neulich sitze ich auch wieder und ich habe es früher genauso gemacht. Und dann trifft mich das. Es waren wieder Worte, die ich animiert war, mitzusingen, mitzureden, mitzudiskutieren und dann beginnt ein Download und ich dachte, okay, Herr, ich gebe das so ungefiltert weiter. Schau mal, unsere Worte sind manchmal auch wie eine Vitrine. Ich möchte das da hineinführen, wo wir gleich hinkommen werden. Eine Vitrine. Wenn ich in ein Schaufenster so frontlang gehe, schaue ich da rein und dann sehe ich, was das Geschäft anbietet. Und dann weiß ich auch, ob es meine Bedürfnisse deckt oder nicht. Meine Worte, die aus mir herauskommen, zeigen auch etwas, was in mir ist. Die sind wie eine Vitrine meiner selbst, meiner Gedanken. Ja, ich weiß auch, wie man dann handelt, wenn man zuhört. Das kann man dann sehen, es wird offensichtlich. Oder wir sitzen in einem fetten Auto und glauben, alles unter Kontrolle zu haben, in so einem Pickup. Ich darf ab und an jetzt auch so einen Pickup fahren. Der hat Power ohne Ende, der kann so einen fetten Anhänger ziehen und denke, boah, damit muss man umgehen können. Ne? Und wenn ich aufgrund meiner Routine unachtsam damit umgehe, dann mache ich verunfallig andere Leute, ich überfahre sie einfach. Versteht ihr? In meiner Routine. Ich muss bewusst mit Dingen umgehen können. Und wenn ich dann diese Kontrolle über das Auto verliere, dann kann ich nur abwarten, wie das Ende ausgeht. Obwohl ich scheinbar sicher in dem Auto sitze, weiß ich nicht, wie der Ausgang ist, wenn du in der Kurve rausfliegst, übers Glatteis oder was auch immer, kann passieren. Stehen wir? Worte haben eine Auswirkung. Und im Glauben verhält es sich ähnlich. Wir werden heute nicht über Autos reden, sondern über unseren Glauben. Also, Gott hat jedem seiner Kinder den Schlüssel zu einem mächtigen Glauben gegeben. Er hat ihn überreicht. Und die Frage, wie verhalten wir uns damit, ja? Und wir verhalten uns manchmal wie Ohnmächtige. Nicht wissend, wie man diese Autorität, die Kraft, die wir bekommen haben, wie man mit ihr umgehen soll, wie mit dem Pickup. Ey, der kann Lasten ziehen. Neulich habe ich ihn benutzt und dann kriege ich ein Foto geschickt und sagt der Chef, hey, siehst du was auf dem Bild? Und ich denke, oh, das ist nicht korrekt, was ich gemacht habe. Ich habe was vergessen. Das war eine kurze Strecke, die ich gefahren bin und trotzdem war da ein Fehler drin. Ich habe es übersehen, weil ich dachte, wow, Hammerding, ey. Stehen wir? Worte haben eine Wirkung, sie haben Macht, wie wir am Anfang gelesen haben. Okay. Und heute schauen wir uns eine Aussage an, die total gefährlich ist. Es ist eine Proklamation und sie ist meines Erachtens total unwahr, völlig unwahr. Ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe gedacht, wie bringe ich das weiter? Wir haben in der Familie diskutiert, darf ich das so überhaupt sagen? Aber das werde ich heute machen. Und zwar lautet der Satz, der Herr kämpft meine Kämpfe, Gott kämpft für mich. Hast du mal drüber nachgedacht? Nein. Und wir trotzdem proklamieren wir das, wir singen das. Habe ich früher auch lange gemacht. Ich war total begeistert, mir das vorzustellen. Gott kämpft für mich. Yeah. Verstehst du so? Er fechtet für mich, schießt für mich, keine Ahnung. Er kämpft für mich, Sachen frei. Völlig falsch. Grundfalsch. Und das hat eine Auswirkung, wenn wir so etwas machen. Und dann tauschen wir, während wir uns an diesem Bild klammern, unsere geistliche Vollmacht gegen eine religiöse Ohnmacht. Weil das eine total falsche Aussage ist, eine falsche Erwartungshaltung gegenüber diesem Bild und was wir daraus generieren wollen. Da findet nichts statt. Weil es biblisch grundfalsch ist. Schauen wir uns gleich an. Und ich will wirklich niemanden angreifen, okay? Sondern nur einladen, darüber nachzudenken, was es für eine Auswirkung hat. Okay. Wenn wir dieses Wort aussprechen und so proklamieren, dann verhalten wir uns folgendermaßen. Oder unsere Aussprache transportiert folgende Botschaft. Also, ich kenne die Gesetze des neuen Bundes nicht. Ich kenne sie nicht. Ich kenne den neuen Bund mit Jesus nicht, weil ich das Kleingedruckte nicht gelesen habe, zum Beispiel. Seid ihr noch da? Ich überspitze das. Ich sage nicht, dass ich mehr weiß wie ihr, überhaupt nicht, aber ich fordere uns heraus. Oder ich wage die Behauptung, Gott als solcher hat nie gekämpft. Gott hat keinen Gegenüber, er hat keinen Gegner. Mit wem bitte hat er je kämpfen können? Haben wir schon je darüber nachgedacht? Hat Gott je gekämpft? Gegen wen? Also ein Beispiel, ein Kampf. Im Himmel hat es einen Kampf gegeben. Ganz kurz. Da war ein Wesen, Luzifer, das schönste Wesen, das Gott jemals gemacht hat. Und er ging, dieser Luzifer hatte auch... ich glaube, das war der Chef der schönen Künste, sage ich mal so in unserer Sprache, ja, der Anbetung, des Lobpreises. Ihm waren viele unterstellt. Er wusste, dass er das schönste Wesen ist und die anderen wussten es auch. Er muss von Gott eine Stellung im Himmel gehabt haben, die sehr privilegiert war. Und so ging er ein und aus in das Allerheiligste Gottes. Und dann passierte etwas. Ich kann mir vorstellen, eines Tages, er ist ja stolz geworden, er musste rausgeworfen werden, so. Eines Tages hat er wohl einen Spiegel gefunden, hat da reingeschaut, zu lange reingeschaut. Was hat er entdeckt? Boah, bin ich schön. Und hat er zu lange reingeschaut. Boah, ich bin schön. Und diese Schönheit generiert Arroganz und Stolz. Und wenn wir dann Jesaja und Jeremia lesen, da wird es beschrieben, wie er sie aufsteigen will, aufschwingen will, Gott gleich werden will. Was macht Gott in dem Moment? Kämpft Gott? Ich kann mir einfach folgen. Gott hat ja kein Gegenüber. Er spricht und es geschieht. Und dann passiert, glaube ich, Folgendes. Gott ist enttäuscht. Völlig fertig. Und dann glaube ich, er sitzt und wartet ab. Schüttelt den Kopf über die Situation und wartet ab, was im Himmel passiert. Wenn Gott aufgestanden wäre und er hätte gekämpft und nur seinen Fuß aufgestampft, ich denke, es gäbe keinen Himmel mehr. Gott hat kein Gegenüber. Seine Autorität ist so riesig. Also sitzt er, schüttelt mit dem Kopf und wartet und guckt. Er weiß etwas. Er weiß, dass dieser Gedanke, der stolz ist von Luzifer, schon ein bisschen den Himmel durchsäuert hat. Er weiß, da geht eine Spaltung durch. Und dann weiß er auch, da sind Leute, die zu ihm halten, Schöpfung, die zu ihm halten. Zwei Drittel sind für Gott, noch mehr in der Heiligkeit verbleibend, noch mehr bewusst, wer Gott ist. Und dieser Drittel, glaube ich, kämpft und schmeißt die anderen raus. Und dann wird beschrieben, was mit dem Teufel gemacht wurde. Schauen wir uns nachher an. Gott hat nie gekämpft, weil er kein Gegenüber hat. Also, und seit Jesus am Kreuz gestorben ist, hat etwas stattgefunden. Etwas unglaublich Großes. Und das wirst du nie herausfinden und ich auch, wenn du ruhig wirst und in diesem Bewusstsein versinkst und erstmal drauf schaust, was da stattgefunden hat. Wir sind Kinder Gottes geworden, eben dieses Gottes, der nie kämpfen muss. Er hat kein Gegenüber. Wir sind die Söhne und Töchter. Also wo ist der Kampf, den wir besingen? Er kämpft meine Kämpfe. Das ist so eine Lüge. Und die ist so falsch, werden wir gleich sehen, warum. Also. Nochmal, wenn wir das glauben und proklamieren, dann tauschen wir geistliche Vollmacht gegen religiöse Ohnmacht aus. Das birgt in uns, in sich, eine riesen Gefahr. Wir werden wieder hineinversetzt vor die Zeit vor dem Kreuz. Was war vor dem Kreuz im Alten Testament? Da stehen ganz viele Passagen, das weiß ich, Gott kämpft für sein Volk, oder? Steht da. Das steht da. Und wir werden wieder hineingeführt in dieses alte Denken. Wir beginnen etwas zu vermischen. Die Vollmacht, die Autorität des neuen Bundes mit dem des alten Bundes und es ist ein Chaos. Und wir beginnen uns wieder anzustrengen, zu schwitzen, Gebote zu befolgen, um irgendwie Gott zu gefallen. Das ist eine Verführung des Teufels. Der Teufel ist entmachtet. Er ist auch kein Gegenüber dir. Es ist auch nicht dein Gegner. Wir schauen uns das heute gleich an. Er ist kein Gegner, gegen den wir kämpfen müssen. Es ist eine komplett perfekte Blendung des Teufels. Er hat uns abgelenkt von unserer Autorität mit dieser Aussage. Gott kämpft meine Kämpfe. Stimmt überhaupt nicht. Das kann gar nicht sein. Unmöglich. Warum? Also, wenn ich das proklamiere, singe und denke, dann bin ich blind für meine mir in Christus zugewiesene Autorität. Ich bin blind dafür, dass ich ein Sohn bin oder in Sohnschaft zu Gott bin. Ich bin blind dafür, dass Jesus mein Bruder ist. Ist mir nicht bewusst, wenn ich sowas tue. Dazu gehört die Gesetze, dass ich die Gesetze des neuen Bundes auch nicht kenne, die Gesetzmäßigkeiten. Ich kenne sie nicht, wenn ich das so ausspreche. Und Gott kämpft nicht für mich. Und dann staunen wir, warum wir im Glauben so schwach sind, so niedergeschlagen, warum wir so viel beten und es passiert nichts. Guck mal, wenn wir diesen Satz proklamieren, kennst du Siemens Lufthaken? Ah, die Handwerker kennen das. Leute, also Gott ist doch unser Festung, Fundament, Fels, Grundlage, alles, nicht wahr? Aber dieser Satz, also der Teufel kann etwas. Er kann nur einem etwas ins Ohr flüstern. Das ist alles, was er kann. Schauen wir uns gleich an. Und dieser Lufthaken, wenn wir diesen Satz proklamieren, diesen unheiligen Satz, den er uns eingeflüstert hat, das ist so etwas wie, Ich versuche Heil zu gewinnen in Christus, in der Hoffnung, er kämpft das für mich durch. Und ich schlage meinen Haken in die Luft rein, versuche mich hochzuziehen und stell fest, da ist kein Gegenhalt. Der Haken hält nicht, weil er keine Wand ist. Diese Aussage ist keine Wand. Versteht ihr? Ich kann mich daran nicht festhalten. Das ist so etwas, ich kletter in der Luft. Oder Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen die Luft, sondern wir sind ausgerichtet. Und dieser Satz, dieser falsche Satz, ist so eine Fahrt, so eine gute Ablenkung des Teufels, so eine total coole Technik, und wir sind reingefallen. Und sind abgelenkt von dem, was Gott uns gegeben hat in seiner Autorität. Und in dem, was wir in Christus sind, geworden sind, im neuen Bund, im Jetzt. Ja? Genauso wie der Teufel. Also wir brauchen Erneuerung unserer Gedanken. Im alten Bund war das so, da mussten die Menschen oder Gott musste überzeugt werden, etwas für uns zu tun. Den Satz kennen wir schon, nicht wahr? Wir mussten durch Fasten, durch Beten, durch Buße, durch Sack und Asche Gott überzeugen, uns gnädig zu werden und sich endlich uns wieder zuwenden, weil wir Mist gebaut haben. Im neuen Bund ist es anders, genau andersrum. Wir müssen lernen, unser Ich muss überzeugt werden, zu verstehen, dass Gott alles freigesetzt hat, mir alles gegeben hat, mir die Autorität vor die Füße gelegt hat, dass alles erledigt ist und dass er mir das übergeben hat. Und jetzt sagt er, nimm und mach. Ich muss davon überzeugt werden. Mein Herz muss damit klarkommen, mit dieser Autorität. Versteht ihr? Und wir, wenn wir noch ein Denken haben des alten Bundes, ich muss Leistung erbringen, dann beginnen wir, diesen geistlichen Lufthaken zu nehmen und er hat keinen Halt und wir erfahren nichts im Glauben oder wir können nichts ins Leben bringen. Wir haben Schwierigkeiten mit Versorgung, Schwierigkeiten in unserem Leben. Wir sind haltlos hin und her getrieben. Versteht ihr, den Lügen ausgesetzt? Weil uns nicht klar ist, wer wir sind und was wir in Christus haben. Also, die Bibel ist klar und sie macht eine Aussage über Jesus. Lass sie uns einfach mal lesen. Markus 16, 19. Und in Hebräer 1, 3, derselbe Vers. Ich lese einfach Hebräer. Ah, sind getrennt, okay. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Er setzte sich. Lass uns darauf hören, er setzte sich. Also dann steht in Hebräer auch so, also Gottes Herrlichkeit leuchtete aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Also Gottes Wesen in Christus. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hatte am Kreuz, in Klammern, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite seiner höchsten Majestät. Also Gott sitzt, Jesus sitzt. Es gibt nichts mehr zu tun, nichts mehr zu kämpfen. Es gibt nichts mehr zu machen für Gott, den Vater. Alles ist gemacht, was gemacht werden sollte. Was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Gott kämpft nicht. Er schaut zu, was wir jetzt machen. Das Kreuz auf Golgatha hat alles verändert, was früher war und was jetzt ist. Die Autorität. Verhältnisse haben sich total verschoben. Es liegt an uns, sie anzunehmen und endlich zu lernen, damit umzugehen. Es gibt noch einen anderen Satz, den schauen wir uns nächstes Mal vielleicht an. Dieses von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wachsen, das ist auch eine Kuh, die geschlachtet werden muss. Gibt es nicht. Aber wir bleiben heute, Gott kämpft meine Kämpfe. Das stimmt nicht. Ich glaube, nach meiner Überzeugung hat Gott einen einzigen Kampf gekämpft. Und zwar den mit sich selbst. Er hat kein Gegenüber. Und er hat einen Sohn. Ja? Und er wollte seine Schöpfung wieder haben. Er wollte dich und mich wieder zurückhaben. Er wollte, dass die Sünde endlich ausgeräumt wird, aber dafür musste etwas stattfinden. Ein Opfer musste stattfinden. Und er musste seinen Sohn geben, das heiligste Opfer überhaupt. Nun kannst du dir vorstellen, wenn du Kinder hast, würdest du dein Kind für deinen Nachbarn erschlagen lassen? Nee. Und ich glaube, der einzige Kampf war, Gottes diese Entscheidung zu treffen, loszulassen und geschehen zu lassen, dass Jesus ans Kreuz geht, unsere Sünden ihn komplett schwarz machen Und er musste sich abwenden, er durfte nicht eingreifen. Ja? Sünde trennt. Und ich glaube, das war der Kampf, der im Himmel stattgefunden hat. Gott musste sich zurückhalten, ja? Um nicht einzugreifen, damit wir gerettet werden können. Das war der einzige Kampf, nach meines Erachtens, den Gott je hatte. Also, auf Golgatha hat sich alles verändert. Auch diese Dinge wie Daniel kämpfte 21 Tage lang, fastete er, nicht wahr? Bis der Engel im Kampf endlich die Botschaft bringen konnte, Altes Testament. Gibt es nicht im Neuen Bund. Völlig unmöglich. Wir sind direkt versetzt in den Himmel. Erinnerst du dich an diesen Blick? Als Gott Adam schuf, ihm den Atem einhauchte, der erste Kuss. Adam macht die Augen auf, blickt in Gottes Augen. Was sieht er? Durch die Augen Gottes schaut er in die Ewigkeit, in den Himmel, in die Vollkommenheit, in die Allwissenheit. Ist es so? Dann kommt Sünde, dann kommt Trennung, dann kommt Jesus. Durch Christus passiert was? Dass genau die gleichen Verhältnisse kommen jetzt wieder, sind wieder hergestellt worden. Durch Christus können wir direkt in die Augen Gottes schauen, in die Ewigkeit, in die Himmel, in die Allwissenheit, in die Allmacht. Übertreibe ich? Ein bisschen? Mit Absicht. Aber das sind die Dinge, mit denen wir uns im Neuen Testament auseinandersetzen müssen. Gott kämpft nicht mehr. Wenn er nicht kämpft, wieso kämpfe ich denn noch? Und gegen wen kämpfe ich dann eigentlich? Okay. In Epheser 2, 4 bis 7 steht zum Beispiel, aber Gott, reich an Erbarmen, hat uns seine ganze, da steht nicht seine ganz große, sondern seine ganze, also alles, was er hat, seine ganze, nicht ganz groß, alles. Alles Liebe, also seine, die ganze Liebe, die es gibt, uns geschenkt. Und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlung für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Mann, es gibt nichts Höheres, was wir bekommen haben. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt, hat uns mit ihm einen Platz in den Himmel gegeben. Und das hat wann stattgefunden? Lange in der Vergangenheit. Vor 2000 Jahren wurde das gemacht. Und wir sind jetzt geboren und schauen auf was? Auf Christus, durch Christus. Das wurde uns zugewiesen. Und dann geht es weiter. Vers 7. Damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Ha, interessant, oder? Wenn Gott für uns kämpfen würde, was passiert? Alle Ehre würde Gott für den Kampf kriegen. Ne? Gott hat ja ausgefochten. Wie soll denn durch uns Gott Ehre kriegen? Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir kämpfen nicht. Gott möchte sehen, dass wir diese Autorität, die er uns gegeben hat, anwenden. Umsetzen, einbringen in ihr Leben. Ist das so? Gott kämpft meine Kämpfe nicht. Das ist meine Überzeugung. Vielleicht denke ich in 5 Jahren anders. Aber ich lade dich ein, darüber nachzudenken. In Bezug auf Kampf. Also, das Waffenverhältnis im Neuen Bund ist ein anderes wie im Alten Bund. Lass uns drüber nachdenken. Also, Waffenverhältnis. Am Kreuz hat etwas stattgefunden, wissen wir. Und dann, in meinen Worten ausgedrückt, ein völlig entwaffneter, bloßgestellter, besiegter Feind durch Jesus Christus, ja, das ist der Gegner. So wird er beschrieben. So. Also Jesus besiegt den Feind. Er ist erledigt. Gegen einen von mit Rüstung des Himmels ausgerüsteten Sohn Gottes, das bist du. Ja? Sohn oder Tochter, du und genau, jeder. Wir alle gehören dazu und der Heilige Geist wohnt in uns. Frage, gegen wen wollen wir denn jetzt kämpfen? Der Feind komplett entmachtet. Jesus hat ihn wir lesen weiter. Kolosser 2, 14. Genau. Er hat den Schuldstein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. So, dann geht's weiter. Dann stellte Jesus alle Mächte und Gewalten der Finsternis öffentlich zur Schau, nahm ihnen alle Waffen und alle geistliche Macht und macht uns anzuklagen. Verrückt. Und durch die Kraft des Kreuzes führte Jesus sie wie Gefangene in einem Triumphzug umher. Ha, wer wurden da umhergeführt? Keine Menschen. Der Teufel und seine 30%, würde ich sagen, platt ausgedrückt. Er hat sie durch das Kreuz so vorgeführt. Und dann sind wir seine Kinder geworden. Wieder die Frage, wer kämpft, was kämpft, gegen wen kämpft, wer? Gott kämpft nicht. Wenn wir diesen Satz proklamieren, dann hauen wir völlig im Unglauben daneben. Der Teufel lacht sich kaputt. Keine Wirkung, keine Hoffnung, keine Hilfe. Lass uns weiterschauen, was dann weitersteht. Und dann geht Gott bei und gibt uns eine Rüstung aus dem Himmel. Er rüstet uns auch noch aus. Der Teufel entwaffnet, gefesselt, machtlos, er kann aber noch brüllen wie ein Löwe. Ja, er ist gefesselt, da steht nicht, er hat ihm den Mund zugemacht. Der Mund ist offen, er brüllt, er flüstert, er lügt, betrügt. Aber ein Kampf ist das nicht. Nur wenn wir uns auf ein Niveau runterlassen, dann sind wir im Scharmützel, dann wird's blöd. Oder? Also, schaut, was da steht. Epheser 6, 10. Und ich hoffe, dass du das niemals ablegst, was du angezogen hast, als du Kind Gottes geworden bist. Einmal angezogen und fertig, aus. Da steht, und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn und seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Was ist das für ein Feind? Ein heimtückischer? Der aus dem Hinterhalt, die versucht immer irgendwie so in eine Seite zu pieksen oder stechen oder zu flüstern. Er kann noch flüstern. Was machen wir? Natürlich die Menschen, die uns anfallen und wenn wir leiden müssen und ausgegrenzt werden. Wer ist das? Menschen hören auf die Stimme des Teufels und dann werden Menschen böse gegen andere Menschen, nicht wahr? Aber der Teufel als solches kann uns nichts und wir haben Autorität. Wie gehen wir damit um? Wie wenden wir das an? Und Gott kämpft nicht für uns. Seid ihr noch da? Ich habe noch 20 Minuten. Ich habe zu Hause in der Sauna das nochmal durchexerziert, 100 Mal. Ich dachte Gott, und bin auf eine Stunde gekommen. Okay, wir schauen gleich. Also, jetzt liegt durch Christus alle geistlichen Verheißungen uns zu Füßen. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Gott sitzt, Gott kämpft nicht. Gott rührt keinen Finger. Ich kann mir vorstellen, er schüttelt mit dem Kopf manchmal, wenn er mich beobachtet, oder? Oder dich vielleicht. Gott hat keine Gegner. Haben wir Gegner? Mein Papa im Himmel, das ist doch mein Papa. Wer ist mein Gegner? Jesus ist mein Bruder oder dein Bruder. Wer ist mein Gegner? Wir müssen überzeugt werden, oder? Wir müssen klarkommen mit dem, wer wir sind. Wir, du und ich. Wir müssen das klar haben. Wir. Und das geht nicht, indem ich viel Wissen aneigne, sondern es geht nur, wenn ich mich zurückziehe in die Einsamkeit, alle Türen meiner äußeren Sinne schließe und mein Herz schaue und sage, Jesus, Jesus, Jesus. Und dann schaue, was Gott am Kreuz gemacht hat. Also, in Epheser 1, 21 steht, dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Und du und ich thronen mit. Fünfzehn Minuten noch? Ja? Das machen wir nächstes Mal weiter. Okay. Was machen wir jetzt damit? Also, wie kämpfe ich? Wie gehen wir jetzt damit um? Was uns Christen zu Fall bringt und warum wir manchmal unterlegen sind? Wenn wir das Glauben tun und machen, diesen Satz und ähnliche Sätze, dann haben wir ein Problem im Glauben. Und Worte haben immer Wirkung, nicht wahr? Wir proklamieren Unglauben, wir proklamieren falsche Glaubenssätze. Falsche Glaubenssätze haben aber eine Auswirkung. Eine Auswirkung, dass du im Glauben und du und ich nicht weiterkommen, nicht klarkommen, keine Auswirkung haben, krank sind, schlecht versorgt sind im Leben und so eine Arbeitsplätze, was auch immer, das sind die Folgen von dem, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Wir proklamieren ja den Lufthaken. Wir proklamieren etwas, woran man sich nicht festhalten kann. Und die Auswirkung ist auch entsprechend. Obwohl wir Christen alles haben und Kinder Gottes sind und göttliche Autorität haben, verhalten wir uns anders. Und der Teufel freut sich darüber. Er hat uns etwas reingepflanzt, fehlgeleitet und wir sind saftlos, kraftlos, machtlos. Und er lächelt. Ja? Unser geistlicher Kampf ist nicht gegen den Teufel, sondern in erster Linie gegen wen? Gegen mich selbst. Ja? Also, mein altes irdischen Gewohnheiten und Vorlieben, gegen die muss ich ankämpfen. Was sind das für Dinge? Meine alten, liebgewordenen falschen Glaubenssätze zum Beispiel. Das war ja schon immer so. Das habe ich so gelernt, von klein auf. Ich habe nie drüber nachgedacht und das war immer cool. Oder ich weiß nicht, wer ich in Christus bin. Oder wer seine Kraft nicht aus der Intimität mit Jesus nimmt, macht sich seelisch und physisch angreifbar und verletzbar. Wir lassen uns da verletzen, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ja? Und die Bibel, also diese ganzen Aufforderungen in der Bibel im Neuen Testament, so dieses Durchhalten, Marathon und diese ganzen Sätze, das bedeutet, diese Aufforderungen sind, also bleibt dran, halte durch, ermutigt einander mit Worten, wachst in der Erkenntnis des Wortes Gottes, habt Gemeinschaft, seid füreinander da, lernt und lehrt einander und voneinander, nehmt im Glauben zu. All das sind ja Aussagen von Gott an uns delegiert, die wir machen sollen. Wir sollen das ja anwenden. Wir, du und ich. Gott schaut nur zu, wie wir damit umgehen. Okay? In Römer Kapitel 8, wenn du das zu Hause studierst, da ist das so aufgelistet, detailliert. Unglaublich, was wir da alles haben. Aber es ist fertig, es ist vollbracht, es gehört dir und es gehört mir. Du und ich müssen es anwenden. Gott kämpft nicht. Und wir kämpfen auch nicht direkt gegen den Teufel. Sondern wir kämpfen gegen seine Verführung, Versuchung, ja, dieses, und diese, er versucht uns abzulenken, immer wieder abzulenken, immer falsche Kühe ins Leben zu streuen, so damit wir autoritätslos sind. Epheser 6, 10 steht, nun, meine Lieben, habe ich mir diese wichtige Wahrheit für den Schluss aufgehoben. Lasst euch durch diese Lebensvereinigung mit dem Herrn Jesus auf übernatürliche Weise erfüllen. Da steht siegreich da mit der Kraft seiner explosiven Kraft, die in euch und durch euch fließt. Wer kämpft da jetzt eigentlich? Gott nicht. Und ich werde es nochmal wiederholen, bis es einem schlecht wird. Danach könnt ihr was ich mit mir machen. Der Teufel ist dir nicht ebenbürtig. Er ist nicht dein ebenbürtiger Gegner. Steht im Wort Gottes. Ne? Gott hat ihn entmachtet, durchgeführt und vorgeführt, dich und uns bewaffnet. Christus, also durch Christus stehen Christen in geistlicher Autorität über dem Teufel. Durch Christus. Der geistliche Kampf ist schon von vornherein zu unseren Gunsten ausgelegt. Ja? Und dieses Bewusstsein, wer wir in Christus sind, ist unsere eigene Sache, dass wir da hineinwachsen. Unsere eigene Sache. Wir haben Gottes Wort. Wir haben die Bibel, da steht so viel Gutes drin. Da steht das Handbuch für unseren Glauben. Okay. Vielleicht drei Dinge, wie man das ändern kann, unsere Denkweise. Ganz kurz. Bibelwissen aneignen. Das sind so drei Methoden, die ich anführen möchte. Um diese alten Glaubenssätze loszuwerden, aus dem Kopf zu schmeißen, sie aus unserem Herzen rauszumachen, auch wenn sie nett sind, schön klingen und heilig klingen. Ja, Gott kämpft, meine Kämpfe sind toll. Toller Satz. Ich habe ihn ehrwürdig auch gesungen, ehrlich. Und ich heb mich nicht raus, ne? Versteht ihr? Ich bin nicht, was weiß ich, besonders, gar nicht, aber ich muss damit lernen, umzudenken. Also, Bibelwissen aneignen. Im Besonderen das Neue Testament. Ich bin ein Nicht-Jude, wie komme ich zur Bibel, zur ganzen Geschichte, zur ganzen Kultur? Durch Christus. Zuallererst Christus und dann, was für mich gemacht wurde durch Christus. Das Zeitalter der Gemeinde, die Verheißung. Nicht das, was die Gesetze waren. Das ist nicht mein Ding zu lernen. Das ist ein zweiter Schritt. Das ist gut zu wissen. Okay? Also, Psalm 119, Vers 9 bis 11 steht, wie hält ein junger Mann sein Leben rein? Indem er tut, was du ihm, also was Gott ihm sagt. Von ganzem Herzen suche ich dich, halte mich bei deinen Geboten. Dein Wort trage ich im Herzen, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Und wenn ich die Gebote des neuen Bundes anwende, wow. Das zweite Ding ist geistlich baden. Kennst du das geistliche Wasserbad? Baden im Geist? Ganz simpel. Ich habe es früher gemacht, wo ich nicht mehr weiter wusste. Ich dachte, oh, da steht geschrieben, dann mache ich es einfach ganz stumpf. Was heißt geistlich baden? Das ist so simpel, so ein einfaches Tool. Geistlich Wasserbad wäscht alles Falsche raus und füllt mich mit dem, was göttlich ist. Einfach, weil ich es mache, nur weil ich es mache. Das ist so, ich setze mich in eine Badewanne, schnapp mir ein Buch und tau auf. Und ich denke eigentlich drüber nach, boah, tut das gut, ja? Und so ist, wenn ich Gottes Wort durch mich fließen lasse. Nicht, weil ich studieren will, nicht, weil ich da explizit versuche, sondern einfach dieses geistliche Wasserbad bedeutet, ich lese. Es fließt durch mich durch meine Gedanken, durch meine Worte, Emotionen, durch mein Herz und es wäscht und spült, ohne dass ich was tun muss. Und was bleibt sitzen? Gottes Wahrheit. Gottes Weisheit, Gottes Autorität breitet sich aus. Ich weiß, wer ich bin, immer mehr und mehr und mehr. Und wenn ich das mit dem neuen Bund tue, Neues Testament, boah, da steht so viel drin. Matthäus Evangelium, Wahnsinn. Lies das langsam. Boah. Also, Wasserbad des Wortes Gottes. Und Epheser 5, 26 benennt es dann so, um uns heilig und rein zu machen, indem er uns durch das reine Wasser des Wortes Gottes reinigt. Wir brauchen das. Ganz einfaches Tool. Schau nicht Handy, lies die Bibel oder lies die Bibel im Handy. Ich finde, Bibellesen ist immer noch mehr wie Handy in der Bibel. Irgendwie ist das mehr. Aber okay. Das dritte Tool ist, die Bibel aus der Sicht des vollbrachten Werkes Jesus zu sehen. Den Satz kennen wir, oder? Wir können die Bibel aus verschiedenen Sichtweisen lesen. Aus dem Verstand, aus meiner Prägung oder ich versetze mich in Christus rein und lese aus seinen Augen heraus. Was hat er für mich getan? Was hat das für eine Auswirkung? Wer ist Christus in mir? Und dann liest du das aus Christus heraus. Das verändert dich. Mich beginnt es zu verändern immer mehr. Das ist Wahnsinn. Das ist eine Herausforderung, um das dann anzunehmen, dass du so eine Autorität hast. Gott kämpft nicht für uns. Das macht er nicht. Tut mir leid, wenn du dich ein bisschen angegriffen fühlst. Heute geht es darum, klar zu werden, was für eine Autorität Gott uns überreicht hat, vor die Füße gelegt hat. Dargereicht hat. Er hat uns in sein Reich versetzt, das seine Gesetzmäßigkeiten hat. Jetzt geht es darum, sie anzuwenden, zu lernen, damit umzugehen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wachsen heißt nichts anderes wie, Gott hat mich hineinversetzt und mein Glaube wächst, vergrößert sich auf dem Vertrauen des Wortes Gottes. Die Herrlichkeit ist in dir drin, sie ist da. Es gibt keine größere Herrlichkeit wie Christus selbst. Gibt es nicht. Und jetzt liegt es an uns, das freizusetzen, oder? In ihr zu leben, zu testen, was geht und was geht nicht. Wirklich zu testen. Ein Krieger testet ja auch, wenn er seine Waffenrüstung ausprobiert. Der muss doch wissen, wie das Ding funktioniert, oder? Was kann ein Schild denn ab? Schlag mal drauf, ordentlich. Oder das Schwert, ist das wirklich gut, das Material, oder hackst du einmal und da ist sofort eine Kerbe drin, schlechtes Metall. Ja, wir trainieren Bewegungen. So trainiert man Glauben. Probieren, machen, ansetzen, austauschen, miteinander austauschen, in der Kleingruppe austauschen. Hey, welche Erfahrung hast du? Lass ein Stück weitergehen. Probieren, antesten. Gott hat uns all das anvertraut. Und er guckt zu und er sitzt und er freut sich. kosten, wenn wir das machen. Können wir Fehler machen? Ja, natürlich. Im Training sind Fehler dafür da, dass man besser wird. Fehler im Glauben, absolut. Passieren, gar keine Frage. Aber wenn du nichts machst, lernen wir nichts. Das ist so. Wir wenden dann auch nichts an. Also, wenn wir die aus dem Blick Jesu lesen, diese Bibel, dann wird das uns aus dem Kreislauf des Alten Testaments rausholen. Ja? Das wird uns mehr und mehr lehren, die Regeln des Neuen Bundes anzuwenden, die Kampfmaßnahmen oder die Gesetzmäßigkeiten des Neuen Bundes. Wir werden viel mehr verstehen, was es heißt, in Christus zu sein, was es heißt, vollbracht. Es ist fertig und vollbracht. Okay, wie können wir Gott ehren und ihm gefallen? Indem wir ihm bestmöglich ähnlich werden. Ja. Und natürlich wird es vielen Menschen nicht gefallen, ist doch klar. Lass uns noch Titus lesen, Kapitel 2, Vers 14. Lass uns aufstehen. Ich bin am Ende. Ich glaube, das reicht schon. Also, wenn ich jetzt frage, wer kämpft? Kämpft Gott? Wir. Amen. Ja, ich bin ganz bei dir. Ja, aber ich muss es auch lernen. Ja, ich muss es lernen. Er hat sich für uns geopfert, um uns von jeder Gesetzlosigkeit freizukaufen und sich ein Volk zu läutern, das ihm ganz eigen ist und leidenschaftlich tut, was in seinen Augen schön ist. Ah, ist das cool? Alles liegt bei dir und mir. Alles. Okay, Papa, du siehst uns. Du siehst unser Herz, Vater. Jesus, wir wollen dich ehren mit allem, was wir tun. Und wo wir fälschlicherweise Dinge proklamiert haben, die falsch waren, Herr, tut uns leid. Es tut mir echt leid, Gott. Und ich danke dir, dass du uns da Weisung gibst, dass du mir Weisung gibst, dass du uns leitest durch deinen Heiligen Geist, uns dein Wort offenbarst und uns hilfst, echt zu erkennen, wer wir in dir sind. Danke für deine Vergebung. Und ich freue mich zu sehen, Gott, wie du uns verändern wirst. Wie wir die Siege feiern werden, Herr. Danke dafür, Gott. Ich vertraue dir und du bist mit uns. Danke, Herr. Amen.